Ich stürze mich in die verlockenden Fluten des Serpentine Lido, des Freibads im Hyde Park. Da ich draußen unter freiem Himmel schwimmen wollte, bin ich hierher gekommen, statt in das übliche Trainingszentrum. Vielleicht wollte ich auch nicht dort sein, wo Leute mich kennen und womöglich mit mir reden wollen. Denn ich möchte nur schwimmen. Sobald das Wasser über mir zusammenschlägt, bekomme ich einen klaren Kopf und die Müdigkeit von der unruhigen Nacht und dem morgendlichen Joggen ist verflogen. Ich schwimme schnell und möglichst weit weg von den anderen Badegästen. Das heiße Wetter hat sie in Scharen angelockt, aber die meisten halten sich ebenfalls von mir fern, als spürten sie, dass ich den Abstand brauche. Je länger ich schwimme, desto weniger denke ich an das andere tiefe Wasser aus meinem Traum und an die kalten Hände, die mich packen wollten. Und desto mehr daran, wie ich Tabby finden kann. Und das werde ich. Ich muss sie wiedersehen. Der Sonne nach zu urteilen, sind mehrere Stunden vergangen, als ich schließlich aus dem Becken steige. Viele andere Schwimmer sind schon gegangen und ich hatte noch, während ich meine Bahnen abspulte, das vage Gefühl, dass im Park etwas los ist. Jetzt sehe ich Polizei. Leute packen ihre Sachen zusammen und gehen, obwohl die Sonne noch hoch am Himmel steht. Ich höre nicht weit entfernt eine Art Rumpeln. Immer noch nass ziehe ich mein T-Shirt an und gehe auf das Geräusch zu. Eine Polizistin fängt mich ab. »Es ist heute ratsamer, den Park auf der anderen Seite zu verlassen«, sagt sie. »Was ist los?« »Eine Demonstration. Klimaschützer. Wir raten den Leuten, sich von ihnen fernzuhalten.« »Warum?« »Zu ihrer eigenen Sicherheit.« Sie sieht mich ein wenig befremdet an und stoppt dann eine Familie, die in dieselbe Richtung unterwegs ist. »Zu meiner eigenen Sicherheit?« Neugierig geworden, ignoriere ich ihren Rat. Klimademonstrationen verlaufen friedlich. Das Schlimmste, was die Klimaschützer tun, ist passiver Widerstand. Den Verkehr aufhalten und immer freitags, solange ich mich erinnere, die Londoner Innenstadt lahmlegen. Aber heute ist nicht Freitag. Ich muss nicht weit gehen. An der nordöstlichen Ecke des Parks, um die Speaker's Corner herum, hat sich eine Menschenmenge versammelt, die stetig wächst. Aber es ist auch nicht Sonntag, der Tag, an dem hier sonst Reden und Diskussionen veranstaltet werden. In der Mitte der Menge steht eine Trittleiter mit einem Podest. Ein junger Typ, 13 oder 14, steigt sie gerade hinauf. Sein Gesicht kommt mir bekannt vor, seinen Namen verstehe ich nicht, aber er gehört seit einiger Zeit zu den Jugendlichen auf den Plakaten der Klimabewegung. Er ist umgeben von einem Meer junger und nicht mehr so junger Menschen, die Schilder halten. Es gibt keinen Planeten B. Das sechste Massenaussterben findet jetzt statt. Rettet unsere Zukunft. Mir ist beklommen zumute, wie immer, wenn ich solche Botschaften lese. Ist es wirklich so schlimm, wie Sie sagen? Und wenn ja, warum tut da niemand etwas dagegen? Vielleicht sind die, die die Macht hätten, etwas zu ändern, ja genauso wie ich und haben Angst, zu genau hinzusehen und zu begreifen, was passiert. Jemand reicht dem Jungen ein Megafon hinauf und ich trete näher, um ihm zuzuhören. »Danke, dass ihr heute so kurzfristig gekommen seid«, sagt er. Um ihn klatschen einige, von weiter weg kommt wütendes Geschrei. »Wir haben es heute Morgen von der Premierministerin gehört. Wir befinden uns im Klimanotstand. Sie hat gesagt, die Zeit würde drängen, aber das haben die Politiker schon oft gesagt. Was haben sie getan?« Aus der Menge werden Stimmen laut. »Nichts! Viel zu wenig!« und krassere Formulierungen. »Laut der Wissenschaft stehen wir an einem Wendepunkt. Wenn wir nicht sofort handeln, ist es zu spät. Wir müssen erreichen, dass die Politik das ernst nimmt.« Das Gedränge um mich wird stärker. Weitere Menschen treffen ein, aber sie haben keine Schilder und sie brüllen andere Parolen. »Geht wieder in die Schule! Klimaterroristen! Werdet mal erwachsen!« Die Stimmung ist schlecht und wird immer schlechter. Der Junge mit dem Megafon sagt wieder etwas, aber es geht im Geschrei unter. Polizisten, die am Rand stehen, wollen sich zwischen die beiden Gruppen drängen. Aber es sind nicht genug. Gegenstände fliegen durch die Luft. Die Leiter wird umgekippt. Ich sehe den Jungen nicht mehr, versuche mich durchzudrängeln, um ihm zu helfen, komme aber nicht durch die Wand von Körpern. Es stinkt nach Schweiß, die Hitze ist drückend. Ich werde hin und her geschoben, Angst und Panik liegen in der Luft. Bereitschaftspolizisten in voller Ausrüstung und mit Schilden treffen ein. Und damit ist meine Entscheidung gefallen. Ich verschwinde von hier. Ich drängle mich zurück zum Rand der Menge, aber meine Ohren dröhnen noch vom Geschrei der Menschen. Kann ich denn etwas tun? Ich zögere, will nicht einfach verschwinden, wenn ich helfen kann. Mein Blick fällt auf einen etwa 10-jährigen Jungen mit einem älteren Mädchen, das er geradezu hinter sich herzieht. Das Mädchen hat die Augen geschlossen und blutet am Kopf. »Hi, kann ich euch helfen?« »Meine Schwester! Etwas hat sie am Kopf getroffen und verletzt!« Der Junge hat Angst, kann nur mit Mühe die Tränen unterdrücken. »Ich helfe euch. Alles wird gut. Wir bringen sie von hier weg.« Ich nehme sie vorsichtig hoch, trage ihren schlaffen Körper. Sie ist ungefähr 12, wiegt nicht viel. Endlich erreichen wir den Ausgang des Parks. Etwas blitzt in meinen Augen. Kameras, Stimmen. Ich beachte sie nicht und gehe um die Ecke zu einem Polizeiauto, auf der Straße neben dem Park. Sanitäter kommen und legen das Mädchen in einen Krankenwagen. Sie fahren los, um sie ins Krankenhaus zu bringen. Und das »Danke« ihres Bruders klingt mir noch in den Ohren. Wieder hält mir jemand eine Kamera ins Gesicht und ein Mikrofon unter die Nase. Ich drücke beides weg und beginne zu laufen.